Fidelity präsentiert den Fidelity Kapitalmarkt Podcast. Ein Gast, ein Thema und 45 Minuten Zeit für ein intensives Gespräch. Kapitalmarktstratege Carsten Röhmheld widmet sich jeden Monat einem kompetenten Gast und einem Thema, das die Gesellschaft prägt, das die Politik beschäftigt, das Unternehmen herausfordert und das die Kapitalmärkte bewegt.
Indien wächst und wächst. Im vergangenen Jahr war Indien mit 1,42 Milliarden Einwohnern erstmals das bevölkerungsreichste Land der Welt. Und wenn die Pläne der Regierung aufgehen, dann steigt Indien auch wirtschaftlich zur Großmacht auf. Bis 2030 soll der Subkontinent die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt werden, hinter den USA und China. Für manche einen ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis Indien nicht nur bevölkerungstechnisch, sondern auch ökonomisch an China vorbeizieht. Gleichzeitig weist die indische Gesellschaft riesige Risse auf. Vielerorts herrscht bittere Armut. Vor allem ländliche Regionen spüren wenig vom wirtschaftlichen Aufstieg. Dazu kommen Konflikte zwischen Hindus und der muslimischen Minderheit, die von der Politik weiter befeuert werden. In den vergangenen Wochen konnten fast 1 Milliarde Inderinnen und Inder bei der größten demokratischen Wahl der Welt über die Zukunft ihres Landes entscheiden. Anlass genug, einmal nach Indien zu blicken. Wie steht es um den politischen Kurs des Landes nach der Wahl? Was ist dran an dem Gedanken, dass Indien die neue Werkbank der Welt werden könnte? Und wie ist es um das europäisch-indische und insbesondere das deutsch-indische Verhältnis bestellt? Darüber spreche ich mit Oliver Schulz. Er ist Indologe, Tibetologe und Soziologe. Er arbeitet als freier Journalist und hat mehrere Bücher über Indien veröffentlicht. Zuletzt erschien sein Buch »Neue Weltmacht Indien«. Geostratege, Wirtschaftsriese, Wissenslabor. Darin gibt er Einblicke in die indische Gesellschaft und zeigt, welchen Platz Indien in der Weltordnung einnimmt. Für Herrn Schulz ist klar, Indien wird sich nicht zwischen dem Westen und dem Osten entscheiden. Der Westen aber für oder gegen Indien. Heute ist der 13. Juni 2024. Mein Name ist Carsten Röhmheld. Ich bin Kapitalmarktstratege bei Fidelity und ich freue mich sehr auf das kommende Gespräch mit Oliver Schulz im Kapitalmarkt-Podcast von Fidelity. Herzlich willkommen, Herr Schulz.
Hallo, Herr Röhmheld. Guten Tag.
Ja, Indien ist vor allem für seine unvorstellbare Vielfalt bekannt. Mehr als 1,4 Milliarden Menschen leben dort. Über 20 offizielle Sprachen werden gesprochen. Jede Weltreligion ist vertreten. Und zugleich zeigt sich das Land vom prunkvollen Reichtum in den Städten bis zu den ärmsten ländlichen Regionen von zwei völlig verschiedenen Seiten. Sie haben Indien oft bereist. Fangen wir deshalb vielleicht mit einer persönlichen Frage an. Wie haben Sie das Land aus eigener Erfahrung denn kennengelernt?
Naja, ich bin auf Umwegen zu Indien gekommen. Sie haben es eingangs erwähnt, ich bin ja auch Tibetologe. Mich hat es mehr nach Tibet gezogen. Ich bin dann in den Nordwesten Indiens nach Ladakh und auf dem Weg dorthin mehr oder weniger zufällig in Indien gelandet, wiederum im Wortsinn, also mit dem Flieger in Delhi. Und das Erste, was ich in Indien erlebt habe, als jemand, der nicht mit voller Begeisterung sozusagen da reingegangen ist, sondern ja, wie gesagt, eher etwas zufällig sozusagen, war, dass ich in jener Zeit, das war Ende der 80er Jahre des letzten Jahrtausends, abzeichnete, dass Indien sich wirtschaftlich und damit auch gesellschaftlich bewegte. Das war die Zeit, in der also das Land kurz vor dem Bankrott gestanden hatte und beherzte Menschen aus der Congress, aus der Tradition der Partei, die jetzt nicht mehr so viel Bedeutung hat, gesagt hat, wir reißen jetzt das Ruder um und öffnen die indische Wirtschaft. Und das war zu sehen und das war interessant. In dem Kontext konnte man eben auch bestimmte ja gesellschaftliche Traditionen sehen, die uns mit Indien verbinden. Das hat mit der Demokratie zu tun, das hat auch tatsächlich mit dem Kolonialismus zu tun, die Sprache beispielsweise. Es war sehr interessant. Es gab gleichzeitig Aspekte in Indien, die ich gesehen habe, die mir vertraut waren. Und dann welche, die mir total fremd waren. Also vertraut war beispielsweise, dass die Leute eben viel Englisch sprachen. Es gab eine bürgerliche Mitte. Ja, also da fühlte man sich ganz normal zu Hause, wenn man mit diesen Menschen unterwegs war. Und auf der anderen Seite gab es Dinge wie das Kastenwesen, eine Armut, die zumindest in der Zeit, also Armut in Indien, die es in der Zeit in Deutschland, in Europa ja nicht zu sehen gab. Halbnackte Bettler, Elend auf den Straßen und so weiter. Das sind Beispiele für meine ersten Eindrücke.
Jetzt haben Sie im aktuellen Buch ja das Bild Bild eines Landes gezeichnet, dessen Gesellschaft sich auch immer weiter aufspreizt. Wir sehen ja gesellschaftliche Spaltungen in vielen Bereichen der Welt, aber dort vor allen Dingen entfernen sich die Menschen immer weiter voneinander. Das sind also die Konflikte zwischen den Hindus und den Muslimen, die enorme Ungleichheit und dazu die immer noch herrschende inoffizielle Ordnung durch das Kastensystem. Wie gespalten ist das Land denn aus Ihrer Sicht und was bedeutet das für die indische Demokratie?
Ja, also man muss verstehen, dass vor allem die Spaltung zwischen Hindus und Muslimen ja auf eine traurige Art und Weise in der Gründung des indischen Staates quasi angelegt ist. Und dann auch der Versuch angelegt ist in der Gründung des indischen Staates, dass es nicht zu dieser Spaltung kommt. Also worauf ich hinaus will, ist, dass zum Zeitpunkt der Gründung 1947 ja bekannterweise Indien geteilt wurde in Indien in der Mitte und Pakistan links, salopp gesagt, und rechts. Später ist das, was rechts im Osten war, Bangladesch geworden. Und das war ja eine Trennung des Landes auf der Grundlage religiöser Linien sozusagen. Und nun gab es ja Leute, die das wollten und Leute, die das nicht wollten, um das mal wieder auch salopp und vereinfacht auszudrücken. Es gab die Tradition von Gandhi und von Nehru in Indien, die das nicht wollten. Die also wollten, dass die Menschen zusammenleben und die diese Tradition gepflegt haben. Und gleichzeitig gibt es in Indien eine sehr starke Tradition, die bei den Hindus, natürlich auch bei den Muslimen, aber jetzt soll es vor allen Dingen um diese Hindu-Tradition gehen, den Hindu-Nationalismus, die gesagt hat, wir gehören nicht zusammen. Die anderen müssen raus sozusagen oder sie haben nicht die gleichen Rechte. Und wir haben es erlebt, also ich habe es, zurück zu dem, was ich eingangs erzählt habe, als ich das erste Mal oder die ersten Male in Indien gewesen bin, gar nicht so erlebt, dass Zwist zwischen den Religionen geherrscht hätte. Ganz im Gegenteil. Also was ich sehr interessant war eben, wie friedlich es doch vielfach zuging. Wie offen, wie liberal und auch wie vergleichsweise sicher man noch war in so einem Land. Und das hat sich massiv geändert. Der Hindu-Nationalismus ist erstarkt. Das nehmen wir besonders, das ging auch in den 80ern schon los, 80er, 90er Jahre oder so. Da ging es stark los. Es gab Diskussionen um eine große Moschee, die Ayodhya-Moschee, die jetzt gerade in diesem Jahr von dem jetzigen Premier und der jetzt wieder Premier ist Narendra Modi eröffnet wurde mit großem Prunk, wo vorher eine Moschee stand. Daran hat sich viel entzündet beispielsweise. Ja, und es ist diese Tradition, die immer stärker geworden ist und deren wichtigster Vertreter der jetzige Premier ist mit seiner Partei BJP. Und das hat sich massiv in vielen Bereichen der Gesellschaft ausgewirkt und ist wirklich schlimmer geworden und das ist im Alltag zu sehen. Also es ist jetzt nicht irgendwie so, dass es eine theoretische Geschichte ist oder so, sondern es gibt ja Geschichten, dass beispielsweise Kuhschützer sich organisiert haben in diesem Klima, ja, also schon mehr als einem Jahrzehnt, Gruppen von Hindus, die rumliefen und Menschen dann überfielen. Man kann das nicht anders ausdrücken, auch lynchten, auch töteten Muslime, von denen gesagt wurde, ihr habt Rindfleisch gegessen, gekauft oder was auch immer. Da zeigt sich, wie gespalten die Gesellschaft beispielsweise. Es ist eine andere große Geschichte. Es gibt viele, ist das umstrittene Staatsbürgerschaftsgesetz. Das ist jetzt etwa, meine ich, 5 Jahre her oder so, dass also Flüchtlinge aus anderen Ländern, und da sind wir natürlich auch wieder bei Pakistan und Bangladesch und so weiter, dass die, wenn sie Muslime sind, eben nicht eingebürgert werden können in der Form wie Angehörige anderer Religionen. Und das wird als eine Diskriminierung von Gegnern dieses Gesetzes, natürlich auch von Gegnern der BJP und von Narendra Modi, eben vielfach kritisiert, weil das dann eben keinen säkularen Staat mehr darstellt.
Also wenn ich Sie richtig verstehe, dann ist die BJP und Modi tatsächlich auch ein bisschen dran schuld, dass diese hindu-nationalistische Politik jetzt mehr gefördert wurde und unterstützt wurde und sich vielleicht auch in der Form jetzt auswirkt. Aber es ist ja eigentlich seine Aufgabe als Premierminister, das Land mit den vielfältigen und unterschiedlichen Kulturen zusammenzubringen. Kann das unter den Umständen überhaupt gelingen unter Modi?
Nein, ich glaube auch, dass er dieser Aufgabe nicht nachkommt. Also er ist wirklich das kann man alles noch viel drastischer auch an seiner Person festmachen. Also Narendra Modi hat dieses Land maßgeblich gespalten. Sicherlich kann ich jetzt auch nicht umhin zu sagen, da steckt auch ein Teil Meinung drin, aber ehrlich gesagt, ich glaube, dass es sehr viele objektive Argumente dafür gibt. Also Narendra Modi ist ein Gewächs des RSS, das ist die Kaderorganisation der Hindu-Nationalisten. Und da ist er, aus dieser Tradition kommt er. Es gibt die Geschichten in Gujarat um die Jahrtausendwende, wo es dann infolge von Auseinandersetzungen zwischen Muslimen und Hindus zu Pogrom Das ist wissenschaftlich belegt, in dem von ihnen regierten Bundesstaat Gujarat kam. Also damals war Modi Chief Minister von Gujarat. Herr Modi hat für lange Zeit kein Visum für die USA bekommen wegen dieser Geschichten. Das sind keine an den Haaren herbeigezogenen Argumentationen, sondern das sind schon Fakten an dem Punkt. Also er in seiner Person ist der Kopf einer Bewegung, die dieses Land spaltet. Und man muss sich vorstellen, dass Indien also die zweitgrößte muslimische Bevölkerung der Welt hat. Das sind also ganze Landstriche, quasi wie bei uns, ja, also ganze Bundesstaaten fast, die von Muslimen bewohnt werden, ja, ganze Städte, die so geprägt sind. Und diese Zahl von Menschen auszugrenzen, das ist kaum vorstellbar, was da passiert eigentlich.
Also aus den Aussagen wird ja auch deutlich, die Religion spielt eine sehr große Rolle natürlich in Indien. Und neulich hat Modi in einem Interview mit einem einflussreichen Fernsehsender New Delhi TV offensichtlich davon gesprochen, er sei von Gott beauftragt. Jetzt mal die Frage, was verrät denn diese Aussage über das Selbstverständnis eines demokratisch gewählten Staates überhaupt und seiner Politik in einem eigentlich säkularen Staat?
Das Problem ist natürlich, dass sich in Indien in der Tat, Sie sagen es, Religion und Politik wirklich nicht trennen lassen, aus den eben angedeuteten historischen Gründen, in die wir vielleicht in der Kürze der Zeit nicht in die Tiefe eindringen können. Das ist tatsächlich ein Problem. Was sagt das über ihn? Es muss uns nicht, also es überrascht mich nicht, wenn ich das so höre. Das ist an dem Punkt kein säkularer Staat und das ist auch nicht der Wille. Es soll ein also erklärtes Ziel der Hindu-Nationalisten ist, Indien zu einem Staat der Hindus zu machen. Und damit ist das hinfällig. Also der Hindus und von zwei, drei anderen Religionen, das ist jetzt auch vereinfacht dargestellt, die als indische Religionen wahrgenommen werden, aber nicht der Muslime und übrigens auch nicht der Christen. Also da gab es ja auch schon, was im Westen dann mehr wahrgenommen wird. Beispielsweise die Geschichten ist vorsichtig ausgedrückt, also in Odisha letztes Jahr, im Nordostindien, Entschuldigung. Die Christen sind auch ein großer Teil der indischen Bevölkerung und werden durch diese Ideologie im gleichen Maße ausgegrenzt.
Jetzt geht Modi ja in seine dritte Amtszeit. Er hat aber natürlich die absolute Mehrheit eingebüßt und muss jetzt im Rahmen einer 15-Parteien-Koalition, oder die muss er jetzt gründen. Und gleichzeitig hat die Opposition stark zugelegt, rund um Rahul Gandhi auch, aus der berühmten Gandhi-Familie. Was bedeutet aus Ihrer Sicht dieser Wahlausgang für den künftigen politischen Kurs?
Also es wird schon davon ausgegangen, dass Modi seine Agenda fortsetzen wird. Also die Macht wird sich mehr zentrieren, es wird sich weiter gegen die Muslime richten, da ist schon von auszugehen. Andererseits, also er will das Land in eine Hindu-Nation umbauen, das ist sein Ziel. Andererseits können wir hier sehen, dass es starke, sagen wir, andere Traditionen gibt, dass es also eine starke demokratische Tradition. Man will auch nicht allen oder ich will auch nicht allen Wählern der BJP von Modis Partei unterstellen, dass sie keine Demokraten sind. Würde ich wahrscheinlich nicht mal allen Mitgliedern der Partei unterstellen. Das ist nicht der Punkt. Es gibt in Indien starke demokratische Traditionen und das ist nicht zu unterschätzen. Denn so wie eben geschildert ist, die Gründung Indiens fußt ja schon auf etwas anderem. Sie fußt auf diesem Gegeneinander auch von demokratischen und ja, nicht wirklich, also antidemokratischen Kräften. Das ist schon immer mit drin gewesen. Aber es gibt starke demokratische Traditionen und das zeigt das. Das ist auch schon erstaunlich auf eine Art und Weise, weil es ist nachvollziehbar übrigens, dass Sie haben das eben angedeutet, die Gandhi-Dynastie, ja sozusagen eine politische Dynastie, zu der eben auch, also oder eigentlich mehr Nehru gehört, die heißen ja nur dem Namen nach Gandhi und so weiter. Das ist ein bisschen kompliziert, aber das ist die Congress-Partei, der indische Nationalkongress sozusagen. Und das ist eine demokratische Tradition und dass die auch von der BJP, von den Hindu-Nationalisten so gejagt werden können, das muss nicht überraschen. Die sind korrupt gewesen. Ja, die haben das Land auch nicht mehr bewegen können. Und das ist also wovon wir hier in Deutschland gerade sehr viel reden. Also ein Angriff auf die Eliten natürlich gewesen. Aber wir sehen, und das kann einen überraschen sozusagen, wir sehen, dass der Zuspruch zu diesen Demokraten, zu diesen demokratischen Traditionen immer noch groß ist. Das ist interessant und bemerkenswert.
Vielen Dank, dass Sie uns schon mal so einen sehr guten Einblick gegeben haben, weil für die Finanzinvestoren teilweise die Dinge natürlich nicht auf der Hand liegen und man wirklich viel Hintergrundinformationen auch braucht, um so ein bisschen die politischen und religiösen Grundlagen dort zu sortieren. Aber kommen wir jetzt mal ein bisschen mehr Richtung Wirtschaft und den Faktor, dass Indien natürlich in einem rasanten Tempo in den letzten Jahren gewachsen ist. Für dieses Jahr werden fast 7% Wachstum erwartet. Die Investmentbank Morgan Stanley rechnet damit, dass Indien schon in 3 Jahren zur drittgrößten Volkswirtschaft der Welt aufsteigen könnte. Und dann hätte der Staat wirtschaftlich ja schon Japan und Deutschland überholt. Also jetzt mal auf diesen Aspekt eingezahlt, ist Indien der aufstrebende Wirtschaftsriese der Stunde?
Na ja, also man muss natürlich zunächst sehen, dass Indien, das haben wir ja im letzten Jahr erlebt, einfach das Land mit der größten Bevölkerung der Welt ist. Und Sie können besser rechnen als ich, sage ich mal. Das sind ja totale Zahlen. Also es ist ja kein Wunder, wenn es dann Länder wie Deutschland und Japan abhängt. Ja, also das ist alles andere wäre dann umgekehrt ja auch überraschend. Das muss man schon dazu sagen. Die Zahlen, die ich glaube, die relativen Zahlen sind gut. Also ich habe das so verstanden von den Statistikbehörden Indiens. In den ersten 3 Monaten sei der Zuwachs des Bruttoinlandsproduktes sogar bei oder über 8% gewesen. Also das ist schon erheblich und das ist zu sehen und das ist eine positive Entwicklung, wo eben dranhängt und das ist auch die Regierung, die jetzige Regierung, die in Infrastruktur investiert hat, beispielsweise massiv, also in Straßenbau, in das Schienennetz und dergleichen. Das ist ein langjähriges, es ist auch immer noch eines der großen Nadelöhre der Flaschenhälsiger in der indischen Industrie. Also selbst der Industriesektor, der sehr schwach gewesen ist, hat, glaube ich, um 8 oder 9% in den ersten 3 Monaten zugelegt. Das ist schon erheblich und das ist schon eine gute Richtung und da tut sich was. Aber es gibt eben umgekehrt im Vergleich, und darum geht es ja dann meistens, also mit China zum Beispiel, gibt es noch so viele Faktoren, bei denen Indien hinterherhinkt, dass es ist nicht zu erwarten, dass die diesen großen Konkurrenten beispielsweise so schnell aufholen. Also das halte ich für unvorstellbar. Und es ist auch vielleicht tatsächlich was, wenn man Indien sieht und mal da ist und sich das anguckt oder so, dass man das auch versteht, warum das so ist. Das ist was ganz anderes, wenn sie durch dieses Land gehen als in China. Das ist zum Beispiel, es fängt ja im Straßenbild, das sehen zum Beispiel am Konsum. Also es sind ja nicht nur die ländlichen Gegenden, wo große Armut herrscht, sondern es sind natürlich auch die städtischen Gegenden. Klar, es gibt die großen Malls und es gibt ja also vieles, was es hier gibt, was ganz genauso ist. Und Menschen, die sehr viel Geld haben. Es gibt auch Menschen, die wirklich richtig viel Geld haben, aber dazwischen ist eben auch nicht so viel.
Sie sagen es gerade, also laut Weltbank lebt jede 6. Inderin und jeder 6. Inder in absoluter Armut mit weniger als $2 am Tag. Das ist wirklich irre, wenn man sich das überlegt. Und auch beim Pro-Kopf-Einkommen, Sie haben es auch gerade vorhin gesagt, natürlich absolute Zahlen sind 1, aber Pro-Kopf-Einkommen liegt Indien zwischen der Republik Kongo und Nicaragua, weit entfernt natürlich von westlichen Industrieländern und auch weit entfernt von China. Sie sagen aber gleichzeitig gibt es auch diesen Reichtum. Wem kommt denn jetzt eigentlich dieser Aufschwung zugute oder sorgt diese wirtschaftliche Kraft auch dafür, dass sozusagen auch für die ärmeren Bereiche der Bevölkerung was getan wird oder profitieren eigentlich dann nur die Reichen davon?
Also man muss natürlich auch hier wieder vorsichtig sein, eine Frage des Narrativs und dass ich jetzt kein Freund der Modi-Regierung bin, das sage ich vielleicht einfach dazu, weil das sonst doch doof ist einfach. Aber es gibt zum Beispiel eine Diskussion, die darüber, ob es eine Mittelschicht, eine nennenswerte Mittelschicht in Indien überhaupt gibt unter uns Soziologen sozusagen, ja. Und das zeigt, wie problematisch das ist. So viel kommt dann nicht an. Also wie ich das empfunden habe und erlebt habe, ist es schon so, dass es eine gewisse Mittelschicht, ein Erstarken bestimmter Kreise in, zum Beispiel habe ich das in Delhi mehrfach gesehen bei Leuten. Ich denke schon, dass es das in Maßen gibt, aber der Umfang ist wirklich nicht erheblich. Es ist so, dass bis heute etwa 40% der indischen Bevölkerung von der Landwirtschaft leben. Und von denen sind dann wieder ein erheblicher Anteil Subsistenzfarmer, Subsistenzbauern, die leben also von dem, was ihre Felder oder ihre Tiere hergeben. Das muss man sich vorstellen. Und daran hat sich ja wenig geändert. Also das ist ja Fakt, dass es diese Armut im Land gibt und diese Struktur.
Indien nimmt als wachsende Volkswirtschaft eine immer bedeutsamere Rolle ein. Für die Weltwirtschaft und auch für Investorinnen und Investoren. Die Bevölkerung und die Wirtschaftsleistung wachsen rasant.
Doch es ist auch ein zerrissenes Land, ein Land der Gegensätze. Große Armut und großer Reichtum stehen nebeneinander. Zusätzlich steht Indien auch vor einer politischen Zerreißprobe, denn der alte und neue Premierminister Narendra Modi macht keinen Hehl daraus, dass er auf Kosten anderer Religionen einen Hindu-Staat schaffen will. Wird Modi nach seiner Wiederwahl seine Agenda gegen Andersgläubige fortsetzen? Darüber werden wir weitersprechen, lieber Herr Schulz. Vielen Dank an dieser Stelle schon einmal für Ihre bisherigen Einschätzungen. Im zweiten Teil werden wir uns auch darüber austauschen, ob Indien das neue China werden kann, welche Nachteile und Vorteile das Land gegenüber China bietet im Konkurrenzkampf der Milliardenstaaten. Ich freue mich schon sehr auf die Fortsetzung unseres Gesprächs. Genauso freue ich mich über Ihre Anregungen und Kommentare, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Mailen Sie mir gerne Ihre Fragen oder was Sie sonst zu dem Thema beschäftigt. Wie beobachten Sie die Lage in Indien? Und wie blicken Sie auf Indiens Wirtschaftswachstum und die Chancen und Risiken für Anleger? Den Kontakt finden Sie wie immer in der Podcast-Beschreibung. Und wenn Ihnen unser Podcast gefällt, abonnieren Sie ihn und empfehlen Sie uns weiter. Das geht auch über Likes und positive Bewertungen bei Ihrem Podcast-Programm. Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Rückmeldungen und empfehle jetzt schon den zweiten Teil unserer Podcast-Folge zur Frage, ob Indien trotz aller Herausforderungen zu einem bedeutsamen Handelspartner für den Westen werden kann. Bis bald, wir hören uns, Ihr Carsten Röhmheld.
Das war der Fidelity Kapitalmarkt Podcast mit Carsten Röhmheld. Weitere Informationen finden Sie in der Podcast-Beschreibung und auf fidelity.de. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie für zukünftige Erträge und Ergebnisse. Der Wert von Anteilen kann schwanken und wird nicht garantiert. Anleger werden darauf hingewiesen, dass insbesondere Fonds, die in Schwellenländern anlegen, mit höheren Risiken behaftet sein können. Die dargestellten Standpunkte spiegeln die Einschätzung des Herausgebers wider und können sich ohne Mitteilung darüber ändern. Daten und Informationsquellen wurden als verlässlich eingestuft, jedoch nicht von unabhängiger Stelle überprüft. Eine detaillierte Beschreibung der mit den jeweiligen Fonds verbundenen Risiken finden Sie in den entsprechenden Fondsprospekten. Fidelity übernimmt keine Haftung für direkte oder indirekte Schäden und Verluste. Weitere Informationen finden Sie unter fidelity.de.